Heute haben wir den dritten Advent und wir hörten es schon, nach dem Gottesdienst eine Gemeindeversammlung mit Ältestenwahl. Aber wenn das keine Kaliber sind für den heutigen Sonntag. Johannes der Täufer weist zweifelnd auf den Gottessohn hin und wir wollen gucken, dass Gemeinde auch weiterhin stabil miteinander unterwegs bleibt. Na, jetzt seid ihr sicher genauso gespannt wie ich, als ich sie vorbereitete auf den Predigttext, der uns laut Perikopenordnung für den heutigen dritten Advent vorgeschlagen wird. Ich lese diesmal wieder nach der Hoffnung für alle Römer 15, die Verse 4 bis 13. Römer 15, 4 bis 13. Da schreibt der Apostel Paulus: Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise nämlich wird Gott geehrt. Christus kam doch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu dienen. Er erfüllte die Zusagen, die Gott ihren Vorfahren gegeben hatte. So zeigt er ihnen, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit jetzt danken. Denn es steht schon in der Heiligen Schrift: Ich will dich loben, alle Völker sollen es hören. Deinen Namen will ich preisen mit meinem Lied. Ebenso heißt es: Jubelt ihr Völker zusammen mit dem Volk Israel. An einer anderen Stelle können wir lesen: Lobt den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen. Und Jesaja prophezeite: Der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, wird groß werden und über die Völker herrschen. Auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Es ist schon eine Predigt an sich. Alles drin. Es fehlt eigentlich so gut wie gar nichts an Kernaussagen des Neuen und auch des Alten Testaments, was das Evangelium Gottes an uns Menschen im Zentrum beinhaltet. Alles drin. Das ist wunderschön und gleichzeitig ein Problem, denn wie kriegen wir jetzt den Zusammenhang hin? Wie finden wir jetzt ein Packende, um zu sehen, was Paulus hier in aller Kürze komprimiert hat und was aber doch zu entfalten ist, damit wir verstehen, welche Bedeutung das Evangelium Jesu für unser persönliches Leben wie für unser gemeindliches hat. Ich will nur noch mal aufzählen, es sind 12 Kernbegriffe. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, denn die Zahl 12 hat durchaus Bedeutung in der Bibel. Lehre. Geduld, Trost, Hoffnung, Wahrhaftigkeit, Verheißung, Völker, Barmherzigkeit, Friede, Glaube, Kraft, Heiliger Geist. Ja, so wartet es wieder darauf, dass ich wieder die falschen Ziffern zahle, wie beim letzten Mal. Wo ist jetzt das Packende bei diesen 12 Kernbegriffen? Was will Paulus uns hier sagen? Worum ist es ihm besonders zu tun? Denn er kann doch nicht allen Ernstes meinen, in diesen wenigen Versen uns mal soeben die ganze Bibel aufzuschließen, um dann zu sagen, den Rest könnt ihr jetzt vergessen, das ist es und daran haltet euch, das war's jetzt. Und was könnte er damit wohl nicht nur der antiken Gemeinde in Rom gesagt haben wollen, sondern zeitlos allen seinen Gemeinden, überall auf dieser Welt. Paulus beginnt, machen wir es genauso wie er: Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Er ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Wie in einer mehr Akt beinhaltenden Oper eine Ouvertüre am Anfang. Paulus serviert uns dann eine Fülle von Begriffen und Gedanken und er zitiert dabei ausgiebig aus dem Alten Testament. Ich komme noch drauf, warum das so wichtig ist für die damals und für uns heute. Heinz wird es am besten verstehen, als jemand, der aus dem ursprünglichen Volk Gottes stammt. Aber es braucht schon ein bisschen Geduld, den Faden zu finden und das Packende, das uns seine Worte nun besser verstehen lässt. Wollen es versuchen. Manches bleibt beim Hören hängen und jetzt fange ich mal ganz von hinten an. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So schreibt Paulus am Schluss an die Gemeinde in Rom. Er gibt ihnen also am Schluss einen Wunsch mit auf den Weg. Einen wahrhaft umfassenden Wunsch. Und das Wort Hoffnung kommt dabei gleich zweimal vor. Die Gemeinde in Rom zumindest hat offensichtlich Hoffnung nötig. Der einzige Begriff, der hier zweimal vorkommt und im gesamten Text sogar dreimal. Hoffnung. Und dazu auch Freude und Frieden und den Heiligen Geist auch. Aber vor allem Hoffnung. Das zweite Packende in diesem Text finde ich in dem Vers, der in der Lutherbibel nicht von ungefähr fett gedruckt ist. Passt nicht nur für Brautleute. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Die Gemeinde in Rom hatte offensichtlich auch das nötig, diesen Appell, heute würde man sagen, zur Toleranz. Seid verständnisvoll, geduldig miteinander, begegnet euch liebevoll und in gegenseitigem Respekt. Das steckt da alles drin. Nehmt einander an. Hoffnung und einander annehmen. Beides gehört hier offensichtlich ganz eng zusammen. Und beides gehört auch, da braucht man nicht viel Fantasie, in die Adventszeit. Denn dies ist die Zeit des Hoffens und Wartens und zugleich die Zeit der Diakoniesammlungen und der Spendenbereitschaft, um anderen zu helfen, indem wir sie annehmen, auch und weil sie anders sind. Advent sind die Herzen meistens ein wenig offener als sonst. Das haben nicht nur die TV-Sender begriffen. Die Wochenenden sind voll von solchen Shows, die darum buhlen, dass man für gute Zwecke hilft. Und man kann nur hoffen, dass die Kohle auch da ankommt, wo sie hin soll. Wir sind tatsächlich dann mehr bereit, nicht nur zu empfangen, sondern auch zu geben. Und auch wir Christen können uns zum Glück davon nicht ganz freisprechen und sehen in der Adventszeit ein bisschen mehr den Gedanken der Ankunft unseres Gottes in dieser Welt entgegen. Doch auch wir brauchen dieses Ritual. Die Hoffnung und das Einander annehmen. Die Gemeinde in Rom damals hatte also beides nötig. Paulus versucht ihr jetzt in diesem Text dazu einen neuen Anstoß zu geben. Er kannte übrigens interessanterweise die Gemeinde überhaupt nicht persönlich. Das finde ich so stark am ganzen Römerbrief. Eine der wenigen Gemeinden, die er nicht gegründet hat. Aber er hat offensichtlich sehr gut recherchiert und wusste, was da los war. Und so wie es damals in Rom aussah, so könnte es wohl auch heute in vielen Gemeinden sein. Viele verschiedene Menschen, die vieles miteinander teilen, den Glauben an Gott und den Sohn Jesus Christus, die Freude am Gottesdienst und an verschiedenen gemeindlichen Aktivitäten, und auch natürlich Engagement für soziale Projekte. Zum Beispiel alle zwei Wochen donnerstags nachmittags. Dabei sind starke Menschen in der Gemeinde unterwegs, die selbst ihren Weg finden, die mutig für ihre Überzeugungen einstehen. Und daneben auch verzagte Menschen, die angewiesen sind auf klare Ordnung, in die sie sich einfügen können, um sich geborgen zu fühlen. Konservative, eher Liberale, Progressive, Sanftmütige, Streitlustige, Auch wer so in Mitarbeiterkreisen unterwegs ist, der kennt die Typen alle. Warum in Bad Schwalbach anders als in Rom? Wir alle, das ist Paulus Quintessenz, teilen ganz viel. Aber trotzdem kann das Leben miteinander schwierig sein. In Rom damals kam es offensichtlich zu einem Streit. Es drohte sogar die Spaltung der Gemeinde in der damaligen Reichshauptstadt. Es ging wie so oft in der fast 2000-jährigen Geschichte der Christenheit um verschiedene Auffassungen, wie man Gottes Wort wohl richtig versteht. Konfliktpunkt in der antiken Gemeinde in der Reichshauptstadt war, Christen, die früher Juden gewesen waren, hielten sich offensichtlich für besser oder sagen wir charmanter privilegierter, als die, die vorher an Jupiter, Athene, Mars geglaubt haben. Es muss damals jedenfalls ziemlich gekracht haben in Rom, wie man dem ganzen Umfeld dieses Textes im Römerbrief entnehmen kann. So offenkundig unversöhnlich geht es heutzutage und hierzulande zwischen Christen eher seltener zu. Aber wer wollte leugnen, nicht nur in der Ökumene, sondern auch innergemeindlich in allen Konfessionen, dass es durchaus und nach wie vor Spannungen gibt und auch Konflikte in Gemeinden. Das ist doch keine Erfindung der Bibel. Manche sehen zum Beispiel Veränderungen als Chance, während andere lieber festhalten an dem, was zumindest gefühlt immer schon so war. Dann kann das alles zu Spannungen führen, das kann dazu führen, dass manchmal Kleinigkeiten wichtig werden, dass man sich verbohrt in irgendwelche Dinge. Dass die Amtsfrage ist, die Eucharistiefrage, das Rechtfertigungsproblem, das Taufverständnis. Ach du Jemine. Was dann fehlt, und Paulus bringt es auf den Punkt, ist der Weitblick. Der Horizont, vor allem der Blick für die Gemeinsamkeit. Das fehlte jedenfalls damals der Gemeinde in Rom. Sie brauchte eine Perspektive, um herauszufinden aus der Verstrickung und aus dem Streit. Paulus erinnert deswegen nicht nur ein geschickter Schachzug, sondern das ist dann immer ganz wichtig, an die gemeinsame Grundlage, an die Basis, an das Fundament, auf dem jeder einzelne Glaubende steht. Er wirbt um das Verständnis und ruft auf zu neuer Perspektive. Und er tut das, wie auch sonst, gleich im ersten Vers mit Berufung auf die Bibel, auf die Heilige Schrift. Und jetzt kommt das Geniale, wie er sie tituliert. Wie nennt Paulus die Heilige Schrift hier? Ist ein Unikat in der ganzen Bibel. Er nennt Gottes Wort das Buch des Trostes. Ja, wir sind schnell so ein bisschen auf der gesetzlichen Schiene. Das ist Gottes Wort, das ist heilig, das ist allmächtig, das ist unfehlbar, das ist, ach, was nicht alles. Für Paulus ist wichtig, wenn es eng wird, wenn die Luft dünn wird, dann ist es vor allem das Buch des Trostes. Was ist es für dich? Wofür brauchst du Gottes Wort? Wer dieses Verständnis von der Heiligen Schrift teilt, wer sich in Gottesdiensten und im Alltag davon bewegt weiß, von Gottes Wort, der teilt sehr viel und findet gemeinsam, das ist jetzt das Ziel des ganzen Gedankenganges, eine Stimme zum Lobe Gottes. Zitat, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt. Nicht damit ihr einmütig mit einem Munde immer einer Meinung seid. Also meine Lieblingsfarbe ist ja gelb. Wie ist denn deine, Franz Eike? Jetzt sag nicht grün. Blau auch noch. Na, zum Glück gibt es da keine Bundesliga-Vereine für. Ja? Worum geht es? Einmütig in einem Munde Gott loben. Das ist das Ziel des Teilens, des gemeinsamen Miteinander. Nicht diese ganzen Prolegomena, ob mit oder ohne Tannenbaum. Und Entschuldigung, Thomas, ich hatte gehofft, der brennt noch gar nicht. Wir wollten doch erst am 4. Advent anmachen.
Das ist doch alles Kaps.
Einmütig mit einem Munde Gott loben. Das ist das Ziel jeder Gemeinde in Rom im Jahr 55 nach Christus und in Bad Schwalbach 2017. Das ist die Botschaft, die Paulus für die Gemeinde damals wie heute hat. Diesen Wunsch gibt er ihr am Schluss mit. Was immer euch vielleicht auch gerade belastet und quält, wie schwer es vielleicht im Moment in eurem Leben, gesundheitlich, mental, beruflich, beziehungsmäßig, wie auch immer sein mag, Gott wecke diese Hoffnung in euch, die euch verbindet untereinander und die euch vor allem tröstet. Tröstet und aus dem Trost heraus zum Lob Gottes führt. Das ist die Reihenfolge. Nicht die Freude über den Sieg und den Jubel und den Enthusiasmus. Nein, das Lob Gottes resultiert aus dem Trost, aus der Erfahrung, dass Gott mir hilft, wenn ich in Not bin. Nicht dann, wenn ich sowieso gut drauf bin. Das ist kein Kunststück, dann auch noch ein Loblied anzustimmen. Die Fangesänge sind dann laut, wenn das Tor geschossen wurde. Ein richtiger Fan, der hält dann zu seiner Mannschaft, wenn sie verloren hat. So sieht die Sache aus. Und dann, nach dieser lang entfalteten Ermutigung, appelliert Paulus. Psychologen würden sagen, schlechte Idee. Ein Appell ist eigentlich immer nicht so gut, weil so nach dem Motto, jetzt fühle ich mich gerade mal ernst genommen, geborgen, bin angekommen im Evangelium und zack, jetzt kriege ich eine Forderung. Ja, ich kann es nicht ändern. Gucken wir mal, was er denn von uns will. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das heißt, Christus hat euch vorgemacht, wie das geht. Was hat er vorgemacht? Paulus sagt es, er wurde ein Diener der Juden und ein Heiland für alle Völker. So viel zum Streitpunkt für die Römer. So nach dem Motto, das ist kein Gegensatz. Das sind zwei Seiten einer Medaille, Freunde. Das könnt ihr nicht trennen. Vergesst euren Streit, er entbehrt jeder Grundlage. Ist das nur römisches Phänomen? Gottes Botschaft gilt allen Völkern, allen Menschen, sagt er. Eieiei, wer kommt da so alles in unser Begegnungskarree? Ob das so in unsere Tradition passt und in so unsere abendländische, europäische Vorstellung von dem, wie wir Glaube und Leben und Weihnachten und Advent verstehen? Ihr Lieben, ich habe mich so gefreut am Donnerstag über die Resonanz im Café und wer da alles war. Und ich hoffe, da bin ich vorsichtig, weil ich selbst beteiligt war als Akteur, dass die schlichte Botschaft, um einfach nur Advent und Weihnachten ein bisschen zu erklären, angekommen ist, ohne dass es übergriffig geworden ist, aber auch ohne dass es profillos war. Das ist gar nicht so leicht. Und Römer 15 vorzulesen, wäre, glaube ich, ein bisschen heftig gewesen. Obwohl da natürlich alles drinsteht. Aber es geht um uns. Wie weit ist unser Herz? Wie weit ist unser Horizont? Kommen wir nah dran, was Gott immer schon für alle Zeiten von seinen Leuten möchte? Glaube an Gott, den Vater Jesu Christi, ist immer kosmopolitisch. Oder für die Katz. Wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir auch unsere Fragen, Sorgen, Probleme haben. Die will ich hier gar nicht vom Tisch wischen. Denn, deswegen hatte ich Inge gebeten, bitte auch den Lesungstext aus dem Matthäusevangelium uns nicht zu ersparen. Kein geringerer als der, den selbst Jesus über alle Propheten stellt. Wir haben es gehört, er ist mehr als das, Johannes der Täufer. Fragt, bist du das wirklich, der uns angekündigt war? Oder sollen wir noch wieder warten auf einen anderen, der eher dem entspricht, was wir unter Gottes Ankunft in der Welt verstehen? Eine ehrliche Frage. Er behauptet nämlich ganz nebenbei, er hat seine Vorstellung von dem, was der Messias zu sein hat. Und er gibt zu, dass das, was Jesus tatsächlich ist, nicht dieser Vorstellung entspricht. Haben wir den Mut, das auch hier und da mal zuzugeben? Herr Jesus, ich verstehe dich nicht, weil das, was ich gerade erlebe, entspricht überhaupt nicht dem, was ich meine, was ein glaubender Mensch erleben sollte? Wenn Johannes der Täufer das sagen darf und Jesus fragen darf und der hinterher als Jünger weg war, nicht um sich schlägt und sagt, Freunde, was ist das denn für eine Flasche da im Knast? Sondern was habt ihr denn erwartet? Einer, der immer sein Fähnchen im Wind hält. So einen braucht Jesus nicht als Ankündiger und so jemanden braucht man auch nicht in Leitungsverantwortung. Es ist wichtig, dann standhaft zu sein und auch kantig zu sein und auch manchmal so zu sein, wie wir nicht uns alle das wünschen und vorstellen. Manchmal sind wir vielleicht zu glatt. Jeder Einzelne, aber ich richte das auch an mich persönlich und an Jan und an Franz Eike. Gott beruft uns in etwas hinein, aber es soll auch dementsprechend, was seinem Willen entspricht und nicht dem, was wir so für Vorstellungen hätten und gerne haben würden. Aber der Schlüssel ist, nehmt einander an. Das kann man doch nur nötig haben, wenn man eben nicht homogen ist, sondern wenn man erkannt hat, wir sind unterschiedlich, wir sind vielseitig und das ist Gottes Erfolgsrezept. Er will gerade diese Vielfalt. Nehmt einander an, das ist viel mehr als das, was wir nach der Aufklärung vor 200 Jahren als Toleranz verstehen. Annehmen ist mehr als bloßes Hinnehmen. Nehmt einander an, das heißt, schaut hin und erkennt, dass ihr unterschiedlich seid und habt Achtung voreinander. Gerade dann, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und das ist doch nicht nur eine Frage der Tischplatte. Wie Christus euch angenommen hat. Das heißt auf Deutsch, mach es wie Gott. Und wie macht es Gott? Er wird Mensch. Mach es wie Gott und werde Mensch. Im Advent hoffen wir darauf, dass Gott uns seine ganze Fülle, seinen ganzen Reichtum schenkt in diesem einen Menschen Jesus Christus. Und so wie er sich der Not der ganzen Welt angenommen hat, so erinnert uns die Botschaft heute daran, dass wir als Menschen und mit Menschen auch für andere da sein sollen. Ob als Gemeindeglied, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch als Mitglied von Gemeindeleitung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Alles, was wir tun, alles, was Jesus Christus getan hat, geschieht zu seinem Lob. Jetzt werde ich fremdsprachlich, nicht um euch zu ärgern, sondern um zu unterstreichen, wie wichtig das ist. Hier steht wörtlich im Text, eis doxa tu teu. Zur Ehre Gottes. Paulus benutzt hier bestimmt nicht aus Versehen wortwörtlich dieselbe Formulierung wie die Engel in der Weihnachtsgeschichte. Wortwörtlich. Zu Gottes Lob und Ehre hat Christus gelebt und uns angenommen, wie wir sind, damit wir gerettet werden, damit wir heil werden. Und genau so und nicht anders sollen wir auch miteinander umgehen. Da haben Ehepaare besonders dran zu basteln. Viel Erfolg übrigens. Nehmt einander an. Wenn wir als Christenmenschen so miteinander leben, wie Christus es uns vorgelebt hat, dann ist das ganze Jahr Weihnachten. Jupp. In diesem großen Horizont, deswegen alle 12 Kernbegriffe des Evangeliums, stellt Paulus die Gemeinde in Rom damals im Jahr 55 nach Christus und jede Gemeinde überall und zu allen Zeiten. Der Weg, den Paulus aufzeigt, das Verbindende und die gemeinsame Hoffnung zu suchen, das ist sehr verheißungsvoll. Ab und zu also scheint es gut zu sein, daran erinnert zu werden, aus welchem Grund wir gute Hoffnung sein können, weil ein Kind in die Welt kam, das Gottes ganze Kraft hatte. Weil Jesus Christus geboren wurde, der uns alles, was wir immer schon wissen wollten, von Gott erzählt hat. Ab und zu ist es gut, so einen Wunsch mit auf den Weg zu bekommen, wie ihn Paulus der Gemeinde in Rom damals mitgegeben hat. Ich zitiere noch einmal: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Wunsch damals gilt Rom genauso wie heute Bad Schwalbach, also uns.